Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zu unserem Care in Action Podcast. Heute machen wir einen Online-Podcast, weil ich mit Veronika Liebel spreche. Und Veronika Liebel ist in Linz. Schönen guten Morgen, Veronika. Und wie immer stelle ich unseren Gast kurz vor. Veronika Liebel hat einen Hintergrund in Kulturwissenschaften und Kulturmanagement und arbeitet seit vielen Jahren bei Art Electronica, einer renommierten Plattform für digitale Kunst, Medienkultur und innovative Technologien. Sie ist als Director of European Cooperation für die strategische Planung und Umsetzung von internationalen Kooperationen und Projekten zuständig, darunter auch der ST and Arts Prize, der von der Europäischen Kommission initiiert wurde. Und genau über diesen Preis möchte ich gerne heute mit ihr sprechen. Und für alle, die sich fragen, ja, wie kommt's, dass Care jemanden von Ars Electronica jetzt schon zum zweiten Mal interviewt? Die Geschichte ist schnell erzählt. Ich hatte die Ehre und die Freude, muss ich sagen, als Jurorin eingeladen zu werden. Es hat heuer einen eigenen Preis gegeben in der Kategorie Afrika. Und so ist diese Verbindung zwischen uns, hat sich die noch stärker gefestigt. Und deshalb möchte ich jetzt gerne die Veronika interviewen, die wirklich die Expertin ist für die Staatspreise, wie es so ausgesprochen wird. Vielleicht sagst du uns kurz, seit wann es die gibt, wer die erfunden hat und warum die Ars Electronica diese Preise vergibt.
Sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite hallo und herzlichen Dank auch für die Einladung. Vor allem herzlichen Dank auch an dich, liebe Andrea, dass du Teil der Jury dieses Jahr des Startpreis Afrika warst. STARTS steht für Science, Technology and the Arts. Das heißt für die Brücke wirklich zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie und ist eine Initiative der Europäischen Kommission, die vor circa 10 Jahren ins Leben gerufen wurde, um ganz konkret wirklich neue Arten von Innovation auch durch Kunst, durch kreative Leistungen hervorzurufen. Das heißt, wir rücken damit Künstlerinnen in den Mittelpunkt, die zur ökologischen, zur auch sozialen Innovation beitragen. Das heißt, natürlich geht's einerseits um digitale Innovationsprozesse, aber sehr stark auch eben um Innovation, die nicht nur ökonomisch getrieben ist, sondern auch uns auf neue Formen der Umweltinnovation und auch gesellschaftlichen Innovation bringt. Die Europäische Kommission fördert das über das Forschungsförderungsprogramm. Das ist das eigentlich kein Kunstprogramm, sondern wurde auf Basis auch von Evaluationen vorheriger Forschungsförderungsprogramme realisiert, mit konkret dem Ziel, auch Innovation zu öffnen. Innovation auch mit der Beteiligung von der Zivilgesellschaft, mit Beteiligung auch vom Kreativsektor zu fördern. Und begonnen hat die Initiative mit dem Staatspreis. Heute gibt es durchaus ein sehr breites Spektrum an Aktivitäten, auch mit Residency-Programmen, mit Workshops, mit auch tatsächlich Regionalzentren in Europa. Aber der Ausgangspunkt war der Staatspreis. Der Ausgangspunkt wurde auch, und das freut uns natürlich besonders bei Ars Electronica, wirklich in Zusammenarbeit mit Ars Electronica von Beginn an als Staatspreis über Ars Electronica ausgelobt. Und dementsprechend sind wir seit Beginn an dabei, weil wir natürlich als Organisation schon seit 45 Jahren für diese Schnittstelle stehen und seit auch 45 Jahren wirklich die Schnittstelle von Kunst, Technologie und Gesellschaft beleuchten. Und dementsprechend mit dem Prix Ars Electronica, also unserem eigenen Wettbewerb bei Ars Electronica, ein hervorragendes Format hatten schon und im Wesentlichen kann man unbescheiden sagen, sowas wie der Oscar der Medienkunst gelten und dementsprechend tausende Einreichungen wirklich schon seit vielen Jahren pro Jahr aus der ganzen Welt gewinnen. Und das hat auch die Europäische Union damals honoriert und seitdem dürfen wir kontinuierlich wirklich seit 2016 den Staatspreis ausrichten.
Also ich finde, das ist etwas, womit man ruhig, worauf man sehr stolz sein soll, auch an alle österreichischen Hörer und Hörerinnen, denn es ist wirklich unglaublich, dass dieser europäische Preis ausschließlich in Linz von Art Elektronica seit seinem Bestehen vergeben wird. Und das ist auch etwas, was uns verbindet, denn auch Care Österreich ist also mit großem Abstand, was alle internationalen NGOs in Österreich betrifft, der größte Partner, sowohl was die humanitäre Hilfe betrifft, als auch die sogenannte längerfristige Entwicklungszusammenarbeit. Da sind wir wirklich, und da sind wir auch sehr stolz drauf, der größte Partner der Europäischen Union seit langem. Und wir qualifizieren uns auch für all die wichtigen Disziplinen. Und was für mich wirklich sehr überraschend war an unserer Kooperation, wenn man das so nennen möchte, ist, dass ich mehr und mehr Schnittstellen finde, die uns, wo wir uns ein bisschen ähnlich sind. Und ich darf berichten, ich war also vor kurzem, also vor wenigen Tagen, aber je nachdem, wann man den Podcast hört, ist das dann nicht mehr ganz aktuell, bei einem globalen Treffen von Care in Tansania. Und diese Schnittstelle zwischen Digitalisierung und sozialer Problemlösung, die Kunst ist natürlich da etwas im Hintergrund, aber diese Schnittstelle ist hochaktuell, auch in unserer Alltagsarbeit, und wenn man gerade mit Intellektuellen aus afrikanischen Ländern spricht, also die forcieren durchaus auch den künstlerischen Aspekt und wollen den auch in unserer Arbeit ein bisschen stärker sehen. Also ich kann euch wirklich sagen, ja, es war ein großer Aufwand, aber ich habe sehr davon und ich profitiere sehr davon, auch für meine Arbeit und für meine Funktionen in Care, dass ich die Möglichkeit hatte, da eben tiefer reinzutauchen, als man das üblicherweise in meiner Funktion tun würde. Also von dem her das Dankeschön auch wirklich zurück. Und ich kann euch wirklich sagen, ich kann das unheimlich gut auch in meiner Arbeit verwenden. Denn die Frage hat sich ja auch in den Jury sicher gestellt, was mich überrascht hat, das heißt, gehen wir zu dem Punkt, dass da sehr der soziale Aspekt im Vordergrund gestanden hat. Ich habe es ja dann auch gesehen bei der Preview für die Preise auf der anderen Kategorien. Also es war sehr, sehr stark der soziale Aspekt für meinen Geschmack, das ist meine Profession, den habe ich immer im Fokus. Aber ich habe halt erwartet und war auch ein bisschen aufgeregt vorher und haben mir gedacht, naja, das wird jetzt also mal was ganz anderes sein. Also ich war wirklich sehr überrascht darüber, nicht nur beim Afrika-Preis, dass also die Umweltfragen wirklich dominant waren. Hat man ja auch bei dem Europäischen Preis dann gesehen, wo es ums, also darf ich noch nicht sagen, aber was wirklich sehr überraschend für mich war. Und dass es sehr, sehr im Fokus ist und eigentlich auch in eurer Ausstellung recht stark zu sehen ist. Möchtest du da ein bisschen, das war für mich schon ein bisschen der Aha-Moment.
Das bringt auch wunderbar auf den Punkt, warum wir uns überhaupt mit solchen Preisen auch wirklich an Künstlerinnen und Künstler wenden, weil es bei uns ja nicht darum geht, den technologischen Fortschritt unmittelbar so ins Zentrum zu stellen. Natürlich ist das auch ein Side-Produkt, sondern es geht vielmehr darum, wie wir mit dem technologischen Fortschritt unsere gesellschaftsrelevanten Herausforderungen lösen können. Also alles das, was uns als Gesellschaften wirklich bewegt, alles das, was wir auch in den nächsten Jahrzehnten als große Herausforderungen, sei es jetzt der ökologisch, also der Klimawandel, sei es auch tatsächlich demokratiepolitische Herausforderungen, das sind die zentralen Themen, die wir uns auch tatsächlich in solchen Ausschreibungen auch konkret ansehen und bei denen man auch merkt, dass das die Themen sind, denen sich Künstler sehr nahe fühlen. Künstlerinnen und Künstler reflektieren natürlich vor allem auf das, was auch gesellschaftspolitisch derzeit passiert, auch was die großen Herausforderungen sind. Vor allem natürlich auch schauen sich vor allem Gruppen an, die üblicherweise nicht stark repräsentiert sind. Das heißt, sie schauen sich natürlich auch an, wer könnte vielleicht durch die klassischen Raster fallen, was greift die große Tech-Industrie nicht auf, welche vielleicht Ungleichgewichte müsste man adressieren, wie kann man auch leichteren Zugang zu Informationen für viele schaffen, wie kann man diesen Zugang auch wirklich für die Allgemeinheit öffnen und das über in unserem Mittel halt tatsächlich digitale Technologien. Aber die Technologie ist in den meisten Fällen das Mittel, um das zu ermöglichen. Es geht nicht zwingend rein um den technologischen Fortschritt. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die die Preisträgerprojekte beim Staatspreis Africa so deutlich zeigen. Geht nicht zwingend darum, nur die technologische Innovation zu zeigen. Das kann auch mal Low-Tech sein. Das kann auch mit Mitteln sein, die überraschend wenig technologische Innovation inkludieren, aber die tatsächlich neue Lösungsansätze bringen. Lösungsansätze, die einfach vielleicht der Technologie so einsetzen, dass sie einer Gruppe dann dienen, die ansonsten keine Möglichkeiten hätte, sich zum Beispiel Nahrung in einer gewissen Region zu produzieren oder auf unterschiedliche Wissen, auf Techniken, auf Handwerke zurückzugreifen. Genau das sind die Dinge, die auch tatsächlich bei den Preisträgerinnen dieses Jahr ausgewählt wurden.
Ist das nicht auch etwas, was uns dann interkontinental doch wieder sehr verbindet? Weil mir kommt vor, dass, also mein subjektiver Eindruck auch aus meiner Tätigkeit ist, dass wir jetzt vor einer Welle der Digitalisierung stehen, die wirklich enorm ist und noch einmal Risse durch die Zivilgesellschaft machen wird, nämlich diejenigen, die an der Digitalisierung jetzt mit all ihren positiven und negativen Auswirkungen teilhaben werden, auch in unseren Gesellschaften, und diejenigen, die das aus irgendwelchen Gründen verweigern oder einfach auch keinen Zugang dazu haben. Und in sehr vielen Ländern, global gesehen, sieht man all diese Ebenen gleichzeitig. Weil wir haben ja ein bisschen noch den Luxus, dass wir sagen, naja, das interessiert mich nicht, mache ich nicht. Ja, das kann man bei uns noch, wenn man das möchte, versuchen. Ich glaube, dass es pro futuro allerdings auch bei uns ein großes gesellschaftliches Problem sein wird, wie unsere Ausbildung in Zukunft auszusehen hat, dass das eben alles ein natürlicher Prozess wird und gut funktioniert, weil das ist gekommen, um zu bleiben. Und in Gesellschaften außerhalb von Europa oder auch in Südosteuropa, wo eben, oder in Autokratien, wo halt der Zugang nicht so offen ist wie bei uns, hat man ja diese Choices, die Auswahl hast du ja oft gar nicht. Und da sieht man aber auch, dass ein enormer Bedarf und auch ein enormes Interesse besteht, dass man Teil von dieser Entwicklung ist. Also das gibt jetzt nochmal eine ganz andere Entwicklungsdynamik, als wir sie die letzten 20, 30 Jahre gesehen haben. Und ich befürchte auch, dass es auch bei uns gar nicht nur für bildungsferne Schichten, weil jetzt ist das erste Mal, dass es auch durchaus bildungsnahe Schichten betrifft, dass ihnen Dinge aus der Hand genommen werden können, die man digitalisieren und automatisieren kann, dass das wirklich eine Revolution wird, wo wir jetzt erst die leichte Morgendämmerung davon sehen.
Und absolut. Und diese Herausforderungen einen uns. Diese Herausforderung, glaube ich, ist auch hoffentlich ein wichtiger Treiber, dass wir wieder vermehrt zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch, wir machen ja gerade auch parallel zum Staatspreis Africa Residencies, wo Künstlerinnen und Kreativschaffende in Afrika auch mit Technologiepartnern zusammenarbeiten, Technologiepartnern in Afrika, aber auch mit Kollaborateuren in Europa. Und das sind genau die Art von Kooperationen, die wir auch mit solchen Programmen weiter fördern wollen, weil die Herausforderungen sind sehr ähnlich. Und ich war selber sehr überrascht und gleichzeitig war es natürlich zu einem gewissen Teil auch vorhersehbar, dass die Einreichungen natürlich schon speziell referenzieren auf die afrikanische Geschichte, aber in vielen, vielen, vielen Punkten sehr, sehr ähnlich sind zu dem auch, was sie gesellschaftspolitisch auch in Europa tut und auch Einreichungen, die wir eigentlich aus der ganzen Welt sehen, in den großen Herausforderungen eben des digitalen Wandels, der auch Privatheit, der Datenownership, all diese Dinge sind Themen, die wir auch nur gemeinsam lösen können und gleichzeitig auch unbedingt auf die auch individuellen Erfahrungen und Kulturschätze und Kulturen zurückgreifen müssen. Wir haben ja letztes Jahr auch ein Projekt honoriert mit der Masakane, ist eine Grassroots-Organisation, die es sich wirklich konkret zur Aufgabe gemacht hat, Natural Language Processing Forschung zu betreiben auf Basis von afrikanischen Sprachen, also sprachbasierte KI-Verarbeitung, Forschung in dem Bereich, ganz stark wirklich afrikanische Sprachen reinzubringen. Und das ist ein Beispiel dafür, auch zu zeigen, wie kannst du wirklich konkret Kultur und wie kannst du auch die jeweiligen Kontexte divers mit reinholen, aber gleichzeitig wirklich auch zu Lösungen, zu globalen Lösungen beitragen. Und das mag jetzt naiv klingen, weil wir natürlich alle wissen, wie stark die Tech-Monopolisten sind, aber es sind gleichzeitig wirklich Projekte, die Anlass zur Hoffnung geben und auch zeigen, dass man tatsächlich auch Möglichkeiten hat, hier Wege aufzuzeigen. Und das gerade der Staatspreis soll eben diese Art von Prototypen ins Zentrum bringen, aber natürlich schafft es auch Bewusstsein, es schafft Bewusstsein zu zeigen, es gibt Möglichkeiten auch, die aus Communities herauskommen, die auch aus tatsächlich der Zivilgesellschaft herauskommen und die von Künstlerinnen und Künstlern angeleitet wurden, um den derzeitigen Status quo von Technologie auch zu challengen.
Also ich habe ja wirklich die Freude gehabt, das war eine Co-Jurorin, die also auch an Masakane beteiligt war.
Genau.
Und das ist eine tolle Sache, weil das teilweise auch von afrikanischen Staaten, und das möchte ich an der Stelle wirklich sagen, auch gefördert wird. Also wir wissen ja alle, dass Ruanda ist ja in aller Munde jetzt mit dem Flüchtlingsdeal und mit nicht so attraktiven Dingen. Aber man weiß auch von Ruanda, dass die wirklich führend sind, also was Tech-Startups betrifft. Die haben also schon vor Jahren Blutkonserven mit Drohnen ausgeliefert und wirklich auch ihr medizinisches System damit besser etabliert, weil sie einfach nicht die Infrastruktur im Land haben, die man braucht, um schnell von A nach B im Fall eines medizinischen Notfalls zu kommen. Und die Regierung von Ruanda beispielsweise fördert sehr wohl, dass Language-Modelle mit, also KI-Modelle trainiert werden in der Landessprache, und das zeigt, das ist ja nicht ein Kunst für die Kunst-Projekt, sondern man möchte einfach, dass der Zugang ermöglicht wird, auch für die eigene Zivilbevölkerung, weil man natürlich sieht, und das sehen wir jetzt schon, und wir sind, glaube ich, noch immer in der Anwendung in den Anfängen, aber es ist einfach ein Turbo-Booster für qualifizierte Leute, damit zu arbeiten, und wir können nur eines machen, so schnell wie möglich, uns alle richtig dafür zu qualifizieren, weil dann können wir das Beste daraus machen. Also es ist jetzt nicht so, und das hat mir auch so gefallen an der Preisvergabe, es gibt auch mal ein anderes Licht auf, wir sprechen jetzt hier auch von Afrika, was ja eigentlich gar nicht zulässig ist, weil Afrika besteht aus über 50 Ländern. Die Länder sind alle sehr, sehr spezifisch. Ich kann dir auch ein Beispiel bringen aus Tansania, ganz spannend, ist ja ein sehr agrarisch geprägtes Land. Mhm. Und Tansania hat aber nicht nur einen hohen Anteil an Nationalparks und auch an Meeresschutzreservaten. Die wollen auch ihre agrarischen Produkte stärker am lokalen Markt besser verkaufen und auch in die Nachbarländer. Und da war eines der Initiativen, die also CARE gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium in Tansania gemacht hat. Wir haben die erste Online-Tee-Auktion zum Beispiel gemacht. Ich erzähle das auch so, weil es ist schon lange nicht mehr genug, dass man sich denkt, ein bisschen auch mit diesem romantisierenden Bild, dass ja wir gerne in Europa auch vor uns hertragen, naja, wenn die Kinder in die Schule gehen, dann passt das schon. Ja, das passt eben nicht, weil nicht nur wir in Europa müssen unsere Lehrpläne überdenken und auch wirklich digitale Bildung endlich ernst nehmen und ordentlich in den Vordergrund stellen, sondern das gilt auch für alle anderen Länder und Staaten da draußen. Und ich finde, wir sollten uns in einem nicht irren. Den Leuten ist schon bewusst, was es alles gibt. Nicht allen, aber sehr vielen. Und das ist eine totale Fehlannahme, wenn wir meinen, und das wird auch unsere Entwicklungszusammenarbeit oder unsere internationale Zusammenarbeit, glaube ich, durchaus revolutionieren, weil CARE ist bekannt für das berühmte CARE-Paket. Na, ehrlich gesagt, CARE-Pakete im Sinne von Backeln verteilen, okay, das macht man, wenn ein Erdbeben ist oder wenn irgendwas ganz Dramatisches passiert, wo man das Zeug schnell braucht, um zu überleben. Aber ansonsten ist auch die humanitäre Hilfe heute schon längst digitalisiert. Und wir hatten also vorige Woche, das wäre vielleicht für euch auch interessant gewesen, einen wirklich spannenden Diskurs darüber, wie stark wir das jetzt noch mehr in alle unsere Aktivitäten einbauen, weil der Wunsch danach ist da. Und wir können nicht, wir müssen sogar positiv auch die Europäische Union in die Richtung beeinflussen, dass dieses, was Innovation ist, bestimmen nicht wir. Das bestimmen schon die Menschen, die es betrifft. Und die haben einen viel höheren Wunsch nach Innovation, als wir das von unserer Sicht aus annehmen würden. Und die haben auch nicht die Zeit zu warten jetzt die nächsten 50 Jahre und sagen, ja, ist noch viel zu früh, das ist total eurozentristisch gedacht. Nein, da passiert alles gleichzeitig. Und wenn wir dort ein relevanter Stakeholder sein wollen, dann ist es besser, wir fangen eher heute als morgen damit an. Wir haben ja bereits damit begonnen. Aber es war für mich auch so ein, da wird jetzt auch ein neues Bild von afrikanischen Gesellschaften auch hier in der EU endlich einmal aufgezeigt. Das ist eine unheimlich wichtige Funktion des Preises.
Absolut. Du hast das wunderschön vorher gesagt. Es geht natürlich sehr stark überall, aber auch natürlich im afrikanischen Kontext um Bildungsmaßnahmen, die auch getätigt werden. Und nicht unbedingt über die formalen Bildungssysteme nur, sondern auch tatsächlich um die Erleichterung des Zugangs zu Wissens, zu indigenem Wissen. Und wir haben auch in den Preisträgerinnen und Preisträger Projekte, die einfach aufzeigen, die digitale Plattformen zum Beispiel schaffen, um traditionelle Webtechniken zugänglich zu machen oder die einfach auch zeigen, wie du traditionelle Techniken und Handwerken aus Afrika auch einer breiteren afrikanischen Zivilgesellschaft so zugänglich machen kannst, dass sie daraus wiederum Innovation oder zumindest einen Ansatz finden. Und das sind genau die Projekte, die auch einfach wirklich so schön zeigen, dass es vielfach mehr um die Verbreitung, auch den Zugang, auch die einfach das Teilen von Wissen geht, um daraus auch aktivistisch oder zumindest tätig zu werden. Und der Großteil der Projekte, die wir auch ausgewählt haben, zeigen einfach ganz eindeutig, ich meine, die Innovation ist da, die Innovation ist in vielen Bereichen einfach begeisternd und das ist auch, glaube ich, ein Trend, den wir in den nächsten Jahren sehen werden. Wir waren, glaube ich, alle total beeindruckt von den unterschiedlichen Zugängen, die gewählt wurden und Zugänge damit, die einfach zeigen, die Innovation kommt aus Afrika, adressiert aber auch Innovation für Afrika. Und das sind vielfach natürlich auch Bereiche, oder es sind auch Methoden dabei, die für die ganze Welt relevant sind, die einfach auch sicherlich vielleicht Inspirationsquelle sein können für Protagonisten aus der ganzen Welt. Aber ich war total beeindruckt, einfach zu sehen, wie hier einfach schon auf sehr, sehr hohem Niveau Innovation angetrieben wird.
Also da waren wirklich Cutting-Edge-Videos dabei, wie man, also nicht Videos, sondern immersive Erlebnisse, wie man diese Dinge thematisiert haben, wie die Flucht, besonders aus Westafrika, wo also aus wirklich auch aus den Mittelstandsfamilien, die ihre Söhne meistens auf die Reise schicken, weil alle anderen können sich das eh nicht leisten. Wo man also gesehen hat, die, über die nie gesprochen wird, das war eine immersive Erfahrung, da ist einem wirklich den Rücken runtergeronnen, hat wirklich, wirklich, war sehr gut produziert. Und es waren, wenn wir gerade noch beim afrikanischen Preis bleiben, weil es war durchaus auch eine Debatte, na ja, das sind ja amerikanische Technologien, die sich da jetzt quasi angeeignet werden im afrikanischen Kontext der jeweiligen Länder, was ich auch eine sehr spannende Debatte finde, weil das haben wir in Europa auch fast überall verschlafen. Ja, also da ist der Unterschied viel kleiner, als auch unsere Kollegen und Kolleginnen aus afrikanischen Ländern und Unis das meinen würden. Auch wir in Europa, also ich habe letzte Woche wirklich einige Lacher geerntet, weil es war ja auch meine amerikanischen Kollegen und in meinem Beitrag habe ich also gesagt, naja, in Amerika kann man halt was entwickeln und in Europa wird es reguliert. was entwickelt wird. Da sind wir ja sehr stolz drauf, muss machen, vielleicht in gewisser Weise. Nur wir regulieren und regulieren und vergessen auf die Innovation, die eigentlich aus unserem Kontext kommen könnte. Auch da haben wir wieder sehr viel gemein mit unseren Nachbarn am afrikanischen Kontinent. In Asien schaut es ein kleines bisschen anders aus, aber in Wirklichkeit übernimmt die Welt jetzt Tools, die von den großen amerikanischen Tech-Konzernen entwickelt wurden. Und ich muss ehrlich sagen, das tun wir ja in vielen Bereichen. Das sehe ich jetzt an sich jetzt per se noch gar nichts Schlechtes, wenn das dann auch wirklich lokal so zur Anwendung kommt, wie wir das Privileg hatten, das quasi in Echtzeit zu sehen. Und auch wir in Europa, ich meine, wenn ich jetzt schaue, was jetzt originär aus Österreich stammt, da werden wir wenig finden, was wir im Alltag jetzt permanent im Einsatz haben. Aber was wir können, ist, wir können einen Beitrag leisten, so wie halt die globale Gemeinschaft. Und ich finde, das sollten wir auch tun. Und ich finde, und ich bin ja absolut überzeugt von der Arbeit, die Ars Electronica da macht, nicht, weil wir jetzt einen Podcast machen, sondern wirklich ganz generell, das ist ein echter Beitrag dazu, auch unsere Zivilbevölkerung, denen einmal zu erklären, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Wie funktioniert das eigentlich? Wo Kinder wirklich in didaktisch hochwertiger Weise an die Themen herangeführt werden. Also ich bin total begeistert davon und kann nur allen Hörerinnen und Hörern raten, machen Sie den Ausflug nach Linz. Der lohnt sich in jeder Weise, weil Sie werden, egal wie Sie drin sind, Sie werden immer noch etwas lernen, wenn Sie die Ausstellung von Ars Electronica besuchen. Ja, ein spannendes Thema, oder Veronika?
Absolut, und ich kann tatsächlich nur begeisternd das unterstützen. Kommen Sie zu Ars Electronica, auch vielleicht im Rahmen des Festivals vom 4. bis 8. September in Linz, in der Postcity, direkt neben dem Bahnhofsgelände, weil dort werden wir genau das repräsentieren, was du jetzt so schön gesagt hast, Andrea, dass wir natürlich auch alternative Wege zur Technologienutzung aufzeigen wollen, dass wir damit auch vielfach einfach zeigen wollen, dass es schon darum geht, dass wir auch gemeinsam einen Dialog, einen globalen Dialog darüber führen, wie diese Technologien entwickelt, genutzt und natürlich auch dann kontrolliert werden müssen. Es gehört alles dazu, es gehört die Forschung dazu, es gehört natürlich auch die Regulierung dazu, aber genau das braucht einen sehr breit aufgestellten, interkulturellen, interdisziplinären Diskurs. Und da darf ich alle ganz herzlich zu Ars Electronica einladen.
Ein wunderschönes Schlusswort. Ich hoffe, dass es für unsere Hörer und Hörerinnen heute interessant war und dass die eine oder andere wirklich Lust bekommen hat, sich nicht nur mit der Ars Electronica und ihren Programmen mehr zu beschäftigen, sondern auch einen Deep Dive zu nehmen, was die großen Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, die wir hier aber laufend erörtern, für die Zukunft sind und auch Lust gekriegt hat auf positive Digitalisierung. Veronika, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.